Deutschlandfunk. Der Tag.
Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU an diesem 5. November 2021.
Jeder, der Corona leugnet, der sagt, dieses Virus ist nicht so schlimm. Jeder, der glaubt, der ist jung, gesund, unverwundbar, sollte vielleicht einfach mal mit Pflegekräften, vor allem Intensivpflegekräften und Medizinern sprechen und sich ein Bild machen, auch von dem, was auf den Intensivstationen, zumindest in vielen Regionen in Deutschland, gerade wieder los ist.
Ich blicke hier mal ganz kurz zurück. Erst war es der Lockdown im vergangenen Jahr, als wir nicht mal genügend Masken hatten, dann der fehlende Impfstoff, dann die fehlenden Tests. Und als wir all das schließlich hatten, den Lockdown los waren und als die Infektionszahlen endlich sanken, da wurde vieles gleich wieder abgeschafft. Erst die kostenlosen Tests, dann die Impfzentren, hier und da auch die Maskenpflicht, etwa hier an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt? Nichts gelernt aus den bisherigen anderthalb Jahren Pandemie? Eine gewisse Frustration breitet sich bei vielen gerade aus. Die Infektionszahlen steigen wieder und draußen wird es langsam ungemütlich. In Spanien gucken sie ziemlich verwundert auf Deutschland in diesen Tagen, denn Spanien hat die Pandemie besser denn je im Griff und nicht andersrum. Wie ihnen das gelingt, erzählt gleich unser Korrespondent in Madrid. Und wir sprechen mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio über die Ampel. Und was dran ist an all den Gerüchten der letzten Tage, dass es nicht mehr so rund laufe zwischen Grünen, FDP und SPD. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo. Auch das kennen wir besser denn je nach anderthalb Jahren Politikrunden zur Corona-Pandemie. Am Freitagmittag ist wieder einmal eine zu Ende gegangen. Die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern haben jetzt 2 Tage in Lindau am Bodensee getagt und sie empfehlen nun nach Abschluss ihrer Beratungen Boosterimpfungen für alle sowie verpflichtende Tests in Heimen. Und damit bin ich in Spanien, wo die Corona-Politik einen riesengroßen Schritt weiter ist als bei uns. Reinhard Spiegelhauer ist unser Korrespondent in Madrid und seit diesem Gespräch, das wir am Nachmittag aufgezeichnet haben, duzen wir uns.
Ja, ich bin Reinhard. Hallo Barbara.
Du lebst und arbeitest in einem Land, Reinhard, das gerade mit niedrigen Inzidenzen glänzt. Aus deutscher Perspektive reibt man sich fast verwundert die Augen. Wie schafft Spanien das bislang so gut durch diesen Herbst zu kommen?
Ja, ich sag's ungern. Zum einen natürlich mit immer noch gutem Wetter. Die Leute sind draußen, noch nicht in den Innenräumen. Mit vielen Masken sicherlich auch. Also es gibt zwar keine Maskenpflicht mehr draußen, aber viele Leute tragen immer noch sogar draußen freiwillig Maske. In Läden, im Restaurant, auf dem Weg zum Tisch und so weiter natürlich sowieso weiterhin. Und dann hat Spanien natürlich einfach eine super Impfquote. Also schon seit geraumer Zeit sehr, sehr weit. 81% Erstimpfung, knapp 80% komplett. Sogar bei den 12- bis 19-Jährigen sind wir total weit. 80%, also quasi wie beim Rest eben auch. Nur die noch Jüngeren, da ist es natürlich hier in Spanien nach wie vor auch so, dass wir keinen Impfstoff haben. In The Lancet, dem Fachmagazin, ist gerade ein Artikel veröffentlicht worden. Da heißt es, also das, was man da gerade in Spanien sieht mit dieser niedrigen Inzidenz eben, das könnte schon auf eine Herdenimmunität hindeuten. Das ist ja seit der 4. Welle im Juli massiv runtergegangen. Da war sie noch sehr hoch, die Inzidenz. Und jetzt schon lange stabil bei so etwa 25 pro 7 Tage. Also das ist schon sehr, sehr gut.
Ich bin eigentlich jetzt fast noch verwunderter, je länger ich dir zuhöre. Kannst du uns noch ein wenig mehr Einblicke geben? Wie gelingt es der spanischen Regierung, auch der spanischen Gesellschaft, da ja offenbar auch zu einem Konsens zu kommen?
Also es ist zum einen so, die Spanierinnen und Spanier haben wirklich sehr viel Vertrauen in moderne Medizin. Das sieht man einfach auch als große Errungenschaft der Post-Franco-Zeit. Ich meine, wir haben ja noch nicht so lange Demokratie hier und danach ist das öffentliche Gesundheitswesen wirklich ganz stark nach vorne gebracht worden und man hat große Erfolge gesehen. Die Spanierinnen und Spanier waren und sind auch noch sehr stolz auf ihr öffentliches Gesundheitswesen, auch wenn, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, aber nach der Euro-Krise, da wurde sehr viel privatisiert. Das waren eben auch Auflagen durch die Troika. Das hat viele Menschen hier sehr gestört. Da gab es auch massive Demonstrationen. Das ist auch jetzt wieder Thema, dass zu viel privatisiert worden ist. Aber trotzdem, die Leute haben sehr, sehr viel Vertrauen in moderne Medizin insgesamt und auch in Impfungen. Es gibt hier ja überhaupt keine Debatte, ob man sich gegen Corona impfen lässt oder nicht. Und dann haben die Leute einen ganz stark ausgeprägten Wunsch, eben ältere Leute zu schützen, weil es eben noch viel stärker als in Deutschland die engen Familienbande gibt, auch weitläufig. Also man trifft jedes Wochenende Cousins, Cousinen, Neffen, die ganze Verwandtschaft weitläufig. Und da ist eben schon so das Bewusstsein da, ja, wir wollen die Menschen, die besonders verletzlich sind, schützen. Also zumindest in der Theorie ist diese Einstellung da. In der Praxis sieht es dann manchmal wieder ein bisschen komisch aus, wenn man dann zwar, wenn man mit Fremden unterwegs ist, die Maske trägt, aber im Familienkreis, der dann sehr groß sein kann, plötzlich keine Maske mehr trägt, aber ist ein anderes Thema. Ja, und dann ist es eben wirklich hier in Spanien einfach stringent und gut und von Anfang an klar organisiert gewesen. Es hat einen klaren Impfkalender gegeben, der ist auch einwandfrei abgearbeitet worden. Die Leute haben einen Termin zugeschickt bekommen, an dem sie sich impfen lassen konnten und sollten. Und das ging dann nach Alterskohorten natürlich, aber im Prinzip dann auch nach Postleitzahl, nach Straßen. Das heißt, das war ganz klar. Es ist dann von heute auf morgen quasi die ganze Straße geimpft. Das ist dann auch so ein bisschen, naja, wenn alle sich impfen, klar, lasse ich mich auch impfen. Ja, und das ist eben wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Und auch bei den Boosterimpfungen, das läuft jetzt schon wieder an und eben genauso klar und stringent organisiert, ohne großes Wenn und Aber.
Das wirbelt trotzdem noch viele Fragen bei mir auf, ganz einfach, weil mich das neugierig macht, was du erzählst. Ich schließe aus dem, was du bis hierhin geschildert hast, dass es so eine aktive Corona-Leugner, Corona-Leugnerinnen-Szene in Spanien dann offenbar gar nicht gibt, wie bei uns.
Nee, kann ich ganz klar sagen, nein, die gibt es nicht. Es gibt ganz wenige, die sich nicht impfen lassen wollen. Es hat auch mal den Versuch einer Demo in Madrid gegeben. Das waren ungefähr 250 Leute, sowas in der Größenordnung. Also umgekehrt ist es so, Spanierinnen und Spanier, die fragen mich gerne mal, wie kann es denn sein, dass in einem so modernen Land wie Deutschland, was wir wirklich auch bewundern für viele Dinge, dass es da mit den Impfungen nicht so gut läuft und dass es da Impfverweigerer gibt. Das steht man hier in Spanien einigermaßen fragend.
Und wie erklärst du, was antwortest du als Deutscher in Spanien?
Naja, ich weiß es ja nun auch nicht letztendlich und mein Erklärungsversuch ist der, vielleicht geht es uns in Deutschland eben einfach zu gut. Hier in Spanien hat man das wirklich nach wie vor als große Errungenschaft, Impfungen, moderne Medizin, das hat hier vieles wahnsinnig vorangebracht. Es gibt hier auch keine große Debatte eben über mögliche Impfschäden. Und ja, deswegen ist es nicht so, dass die Menschen Sorge haben, sondern sie sehen in erster Linie die großen Vorzüge von Impfungen und sie erleben es ja jetzt auch täglich. Und ja, ich kann dann eben immer nur mutmaßen, vielleicht haben wir da in Deutschland ein Luxusproblem, dass es uns schon so lange so wahnsinnig gut geht und man dann eben anfängt, wenn man nicht so plus minus existenzielle Nöte hat, sich über Dinge Gedanken zu machen, auf die man sonst gar nicht käme.
Die spanische Wirtschaft erholt sich auch inzwischen. Heißt das auch, dass der Tourismus zurückkommt, dass die Menschen wieder ins Land kommen?
Also der Tourismus hat wieder massiv zugenommen. Es gab ja auch in Deutschland einen großen Nachholbedarf. Wir sind ja ein sehr reiselustiges Volk und dementsprechend sind viele hergekommen. Aber für die Tourismusindustrie hier in Spanien war tatsächlich auch der einheimische Tourismus unglaublich wichtig. Man darf ja nie vergessen, hier in Spanien hat es einen echten Lockdown gegeben. Also was man sich in Deutschland wirklich überhaupt nicht vorstellen kann. Hier waren die Leute monatelang in ihre Wohnung quasi eingesperrt. Die durften einkaufen gehen, die durften arbeiten gehen, die durften den Hund Gassi führen, die durften aber nicht zum Beispiel mit dem Kinderwagen um den Block fahren.
Ich erinnere mich noch, wenn ich da kurz nachfragen darf, Reinhard, auch genau an diese Bilder und diese Berichte und habe mich eben gefragt, als du die Offenheit der Spanier geschildert hast gegenüber Impfungen, ob vielleicht auch diese Erinnerung an den ersten Lockdown, dieser Schock und diese Vereinzelung oder Vereinsamung, ob auch das eine Rolle gespielt hat, dass man jetzt sagt, komm, wir halten zusammen und lass uns alle impfen.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Es ist ein ganz zentrales Element auch immer gewesen, dass von Anfang an auch klar war, die Impfung, die ist unsere große Waffe, unser großer Schutz gegen diese Pandemie. Das ist immer so kommuniziert worden und daran hat hier eben auch wirklich keiner Zweifel. Ja, also das ist sicherlich ein Element, was da eine große Rolle spielt. Wenn ich den Gedanken mit der Tourismusindustrie und dem einheimischen Tourismus noch gerade zu Ende führen darf, ist eben so, dass die Spanierinnen und Spanier, also erstens mal wegen dieses wirklich harten Lockdowns und dann hatten wir ja bis Mai auch noch Alarmzustand hier, wo auch noch vieles relativ stark eingeschränkt war, also bis dieses Jahr Mai, der Lockdown war ja schon im vergangenen Jahr. Sprich, es gab hier auch einen wahnsinnigen Nachholbedarf und es sind eben jetzt im Sommer unglaublich viele Spanierinnen und Spanier verreist und haben da auch mehr Geld ausgegeben als vor Corona. Das hat der Tourismusindustrie hier wahnsinnig geholfen.
Ein letztes fällt mir noch ein, Reinhard. Gerade weil wir schon mal über den ersten Lockdown gesprochen haben eben. Das klingt jetzt im Nachhinein oder auch jetzt aktuell so, als wenn den Spanierinnen und Spaniern das alles eher leicht von der Hand geht. Aber es war ja nicht immer so. Was hat denn im letzten Jahr an Disziplin gefehlt oder auch an Einstellung, an Bereitschaft, was jetzt auf einmal klappt?
Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch ein Punkt, wo man tatsächlich gespannt sein darf, ob jetzt wirklich eine Herdenimmunität da ist oder ob der Impfschutz eben gut genug ist und dann, wenn dann auch nachgeboostert wird, auch wieder kräftig genug ist. Im vergangenen Jahr war es so, dass zu Weihnachten eben appelliert wurde und es sogar auch Regeln gab. Man darf nicht im Familienkreis mit einer größeren Anzahl von Menschen feiern. Dazu muss man wissen, eben auch Weihnachten, da kommt wirklich die ganze Familie zusammen. Das sind 40, 50 Leute gerne und es war eben auf 10 Menschen beschränkt. Und selbst diese 10 Menschen, an die sich wahrscheinlich nicht alle gehalten haben, selbst diese 10 Menschen waren offenkundig zu viele in der Zeit noch, als das Infektionsgeschehen eben noch anders war, als es im Moment war. Und da gab es eine riesengroße Welle. Also das Thema Familie, was einerseits dieser Zusammenhalt so für die Impfmoral gut ist, ist andererseits für das Infektionsgeschehen potenziell gefährlich. Dann haben wir jetzt ja die ansteckendere Delta-Variante. Und ob das jetzt also tatsächlich alles so bleibt, dann wenn zu Weihnachten wieder die Familien zusammenkommen über viele Tage, weil das Weihnachtsfest geht hier ja auch von Heiligabend bis Drei Könige. Ja, also man muss hoffen, dass die Immunität da tatsächlich hoch genug ist, dass es nicht wieder hochgeht.
Reinhard Spiegelhauer in unserem ARD-Studio in Madrid. Vielen Dank für diese Einblicke. Das ist wirklich ein massiver Kontrast zu der Debatte, die wir hier gerade in Deutschland erleben. Umso spannender, dass wir deine Eindrücke hören konnten. Dankeschön dafür.
Sehr gerne.
Tja, war es das jetzt mit den harmonischen Selfies? Statt Zitrus kommt jetzt saure Zitrone? Auf jeden Fall hakt es bei den Verhandlungen der Ampelkoalitionäre derzeit ziemlich hörbar bei SPD, FDP und Grünen. Vor allem letztere stehen unter Druck. Interviews und Zitate von prominenten Grünen sprudeln jedenfalls geradezu und sie haben alle den gleichen Tenor. Das bisher Verhandelte reicht nicht. Der Klimaschutz und vor allem die Klimafinanzierung bergen wohl mehr Konfliktstoff, als uns da zunächst vermittelt wurde. Nun bekommt ja durch die UN-Klimakonferenz das Thema gerade richtig schön viel mediale Aufmerksamkeit. Und ich frage mich in diesem Moment, ob das den Grünen eigentlich nützt oder nicht. Und ich würde gerne an dich, an Katrin Büsker, in unserem Hauptstadtstudio, diese Frage direkt weitergeben. Wie siehst du's?
Ja, weiß ich gar nicht so unmittelbar, ob das jetzt tatsächlich Aufwind bringt für die unmittelbaren Verhandlungen. Aber natürlich gibt es dem Thema nochmal einen gewissen Nachdruck. Und man sieht ja auch im Moment, wie ganz viele Verbände, Umweltverbände, Organisationen, auch außerparlamentarischer Art, einfach nochmal auf dieses Thema hinweisen. Und eigentlich jeden Tag kommen neue Zahlen. Das macht ein Thema natürlich nochmal präsenter. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann tatsächlich auch Auswirkungen auf die Verhandlungen hat, weil da hat ja jeder schon so seine politische Agenda, was die Parteien betrifft. Und auch wenn jetzt die SPD sich durchaus klimafreundlicher gibt, es gibt ja auch da noch Leute, zum Beispiel, wenn ich an Dietmar Woidt gedenke, der die Idee eines vorgezogenen Kohleausstiegs einfach aus politischen Gründen aus seinem Bundesland heraus schwierig findet. Und denen werden, glaube ich, solche Nachrichten aus Glasgow in dieser Position einfach auch nicht, das wird nichts daran ändern. Insofern, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich konkret Auswirkungen auf die Verhandlungen dann haben kann.
Wir haben es ja gestern auch gesehen, wie dann einer neuen Umfrage, ich glaube von Infratest, dass zwar viele für Klimaschutz oder eine deutliche Mehrheit den Klimaschutz befürwortet inzwischen in Deutschland, zugleich aber total skeptisch ist, ob das denn auch gelingt, was wir uns da vorgenommen haben. Zurück zu den Ampelkoalitionären. Wir haben es alle am Anfang übermäßig viel gehört. Es geht um Vertraulichkeit, Stillschweigen wurde vereinbart. Wie leicht oder schwer kommst du als Korrespondentin in Berlin zurzeit eigentlich an Informationen?
Ja, es ist schon ein ziemliches klassisches Zähneausbeißen, vor allem wenn es um Details geht. Also viele von den Verhandelnden, die geben einem durchaus Stimmungsbilder, also so Eindrücke aus ihren Verhandlungsgruppen. Einige sind selbst, was das angeht, zurückhaltend. Aber vielfach ist das, was man in diesen Hintergrundrunden hört, auch das, was öffentlich gesagt wird. Also da werden dann oft nochmal so grundsätzliche Positionen, die man ohnehin hat, wiederholt. Gestern konnte man das auch öffentlich ganz gut sehen, finde ich. Winfried Herrmann, der grüne Verkehrsminister aus Baden-Württemberg, der verhandelt jetzt nicht selbst mit, ist aber natürlich eng eingebunden, in engem Austausch. Und der hat in der Landesvertretung Bavü einen Vortrag gehalten zur Verkehrswende und hat in diesem Vortrag mehrfach an die Verhandelnden appelliert, wo ja Leute aus seiner Partei mit drin sitzen. Zum Beispiel nochmal für die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen geworben. Und gerade da gibt es ja im Moment auch ein bisschen Konfliktpotenzial. Also bei aller vereinbarter Vertraulichkeit, ich finde gerade so bei diesen öffentlichen Auftritten, da kann man schon nochmal ein bisschen ableiten, wo Positionen mit einem gewissen Nachdruck versehen werden, weil wahrscheinlich noch ein Erklärungsbedarf besteht.
Du sprichst das Stichwort Pendlerpauschale an. Klar, das haben wir ausführlich diskutiert. Dann melden sich andere gerade zu Wort. Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamtes, hat da auch nochmal einen Farbtupfer gesetzt, gesagt, Leute, die Verkehrspolitik, die müsst ihr viel stärker auf dem Schirm haben. Sind das konzertierte Aktionen?
Ja, ich glaube, gerade auch durch die Tatsache, dass wir keine Inhalte aus diesen Verhandlungen erfahren, ist einfach der Raum der Möglichkeiten für derartige Organisationen groß, jetzt mit konkreten inhaltlichen Forderungen da, ich sage mal, Aufmerksamkeit für zu bekommen. Diese Studie aus dem Umweltbundesamt, die letzte Woche vorgestellt wurde zu den umweltschädlichen Subventionen, die hat ja auch eine enorm große mediale Aufmerksamkeit bekommen, eben weil das sozusagen eine Handreichung ist mit sehr konkreten Ideen, die einzahlt auf etwas, was die Koalitionäre schon angesagt haben, was sie machen wollen, nämlich die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen, aber wo eben noch nicht klar ist, was die einzelnen Parteien darunter eigentlich verstehen. Also FDP beispielsweise hat schon angekündigt, ans Dieselprivileg wollen wir nicht ran, an die Pendlerpauschale eben auch nicht. Aber wenn da so eine konkrete Forderung aus dem UBA eben liegt, mit konkreten Zahlen und eben auch wissenschaftlich begründet, dann hat das natürlich eine enorme mediale Wirkung. Und das wird, glaube ich, gerade einfach ganz viel genutzt.
Ich habe es eben schon umrissen, dass die Grünen auf mich einen zunehmend unruhigen Eindruck machen. Braut sich da denn aus deiner Sicht was zusammen, stimmungsmäßig?
Ich glaube, die Grünen müssen einfach im Moment gucken, wo sie bleiben. Man ist ja als Partei relativ schnell auf diese Ampelkoalition eingeschwenkt und galt dann irgendwie auch als SPD-nah. Das hat sich ja auch in den letzten Wahlkampfwochen abgezeichnet. Während auf der anderen Seite klar war, dass man für eine Ampel die FDP einfach ganz besonders überzeugen muss. Und viele lesen ja auch aus dem Sondierungspapier raus, und das sagen unter der Hand inzwischen auch einige Grüne, dass da ziemlich viel FDP drinsteckt. Und jetzt muss man eben als Grüne gucken, wie man die eigenen Ideen umsetzt. Da steht zwar im Bereich Klimaschutz, was vom 1,5-Grad-Pfad, okay. Aber die Frage ist immer noch, wie denn bitte? Es steht ja nicht allzu viel zu konkreten Maßnahmen, also zum Beispiel zur CO2-Preiserhöhung, steht nichts drin. Im Gegenteil, es steht sogar drin, dass die jährlichen Sektorziele des Klimaschutzgesetzes angepasst werden könnten, ausgedehnt auf längere Zeiträume. Und auch wenn das praktisch vielleicht sogar sinnvoll sein mag, ist es, glaube ich, öffentlich schwer zu vermitteln, wenn es so aussieht, als hätten die Grünen das Klimaschutzgesetz aufgeweicht und gleichzeitig wenig konkrete Maßnahmen durchgesetzt. Und ich habe schon das Gefühl, durch diese öffentlichen Äußerungen, die wir jetzt gehört haben, da holt man sich einfach nochmal ein bisschen Nachdruck für diese Verhandlungen. Also macht sich selbst ein bisschen schwerer.
Wenn wir nochmal auf das Sondierungspapier eingehen, da gab es ja ein Wort, das immer wieder zitiert worden ist, seitdem nämlich idealerweise. Man wolle also eben idealerweise bis 2030 schon aus der Kohle aussteigen in Deutschland. Und das wird den Grünen vielfach übel genommen, dass sie sich da nicht stark genug durchgesetzt hätten. Dieses idealerweise sei zu weich formuliert. Wie sehr würdest du sagen, klebt diese etwas unkonkrete Festlegung an den Grünen?
Also in der praktischen Umsetzung sehe ich das gar nicht so dramatisch. Aber klar, in der Wahrnehmung sieht es dann wiederum auch nicht so toll aus, wenn das nach einem Zugeständnis aussieht, was die Grünen gemacht haben. Und wenn das dann noch man zusammenzählt, auch mit dem von mir erwähnten Klimaschutzgesetz, ja, dann sieht das am Ende einfach nicht so aus, als würden die Grünen tatsächlich viel durchsetzen können.
So, und heißt das denn im Umkehrschluss, dass die FDP, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen salopp, Oberwasser haben. Es gibt ja manche, die schon jetzt den Eindruck haben, die FDP, die setzt sich da durch, dass es keine Steuererhöhungen gibt und will an der Schuldenbremse festhalten. Ist das ein richtiger Eindruck oder ist das möglicherweise auch überzogen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass die Stimmungslage insgesamt bei der FDP gerade ziemlich gut ist. Das fällt auch daran auf, dass Christian Lindner sich beispielsweise im Moment schon unglaublich staatsmännisch gibt. Teilweise finde ich es fast ein wenig unangenehm gestellt. Also wenn ich ein Interview diese Woche in der FAZ denke, da redet er eigentlich nur noch in Finanzvokabeln und darüber hinaus einfach so ein bisschen dick gewollt auf Staatsmann. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man ja, dass er manchmal auch zum Poltern, zum Zuspitzen neigt. Da ist jemand im Moment sehr, sehr kontrolliert. Ich glaube, in Erwartung der Macht. Und interessant ist auch zu beobachten, wie sich zum Beispiel Marco Buschmann verhält, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Der ist mit vielen Äußerungen zur Pandemie gerade medial unterwegs, hat viel Bildschirmpräsenz, auch eine hohe Twitter-Frequenz. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich für ein Ministerium warmläuft oder vielleicht sogar für den Fraktionsvorsitz, aber warmlaufen tut er sich auf jeden Fall und das einfach auch mit, ich nenne es jetzt mal breiter Brust und die nehme ich gerade bei vielen aus der FDP wahr.
Dann lass uns noch auf eine andere, möglicherweise breite oder auch nicht so breite Brust gucken, aber ich ahne die Antwort schon. Wie nimmst du Olaf Scholz wahr?
Gar nicht mal so mit breiter Brust, auch wenn man das ja vermuten könnte, aus dem, was man auch aus Koalitionsverhandlungen auf Länderebene mit Blick auf Hamburg so gehört hat. Ich habe das Gefühl, dass Olaf Scholz sich gerade schon durchaus zurücknimmt und dass das vielleicht auch ein Teil des Erfolgs dieses Möglichmachens der Regierungskoalition ausmacht. Also, dass er eben nicht sich mit breiter Brust hinstellt und sagt, hier, ich bin der Superkanzler. Man hört aber tatsächlich auch so ein bisschen aus manchen Arbeitsgruppen, dass die SPD sich unter Umständen sogar vielleicht etwas eher passiv verhält, also dass sie sich noch stärker auch mit eigenen Positionen in die Arbeitsgruppen mit einbringen könnte. Ich glaube aber, das liegt hier ein bisschen auch immer an den jeweiligen Arbeitsgruppen und auch an den individuell beteiligten Personen.
Letzte Frage noch an Katrin, weil ja Annalena Baerbock heute im Interview mit den KollegInnen vom RBB in Frage gestellt hat, ob es beim Zeitplan der Ampel bleibt. Und dann wäre ja auch die Frage, ob wir wirklich den Kanzler zum Nikolaustag bekommen. Siehst du diesen Zeitplan jetzt auch gefährdet oder ist das eben das übliche Säbelrasseln zur Halbzeit?
Ich glaube, das ist ganz normales politisches Handwerk, dass man da jetzt einfach in die Verhandlungen mit ein bisschen mehr öffentlichem Nachdruck auch reingeht und natürlich sowas zur Disposition zu stellen. Das hilft einem dann auch bei der Durchsetzung der eigenen Inhalte. Da müssen einem alle ein bisschen entgegenkommen. Also das ist klassische Verhandlungstaktik. Ob das jetzt tatsächlich auf den Punkt genau der 10. wird, wenn sie das übergeben an die höhere Arbeitsgruppe oder dann der 22., wenn der Koalitionsvertrag steht, das muss man mal gucken. Aber ich glaube schon, es ist ja angepeilt, die Wahl in der Woche von Nikolaus. Vielleicht wird es nicht der Nikolaustag, aber ich glaube, in der Woche wird es schon über die Bühne gehen.
Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio, vielen Dank für diese Einblicke und wir bitten die teilweise ein bisschen schwierige Leitung heute zu dir nach Berlin zu entschuldigen. Tschüss.
Tschüss.
Wir sind am Ende des heutigen Podcasts. Nächste Woche am kommenden Montag, dem 8. November gibt es die nächste Folge. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.